Zu Beginn habe ich eine Frage für euch. Und zwar, auf was wartest du im Advent? Manche warten auf das Ende. Endlich ist das Fest und die Festtage rum und dann ist wieder gut. Andere warten im Advent auf den Schnee. Wieder andere auf den ersten schönen Abend am Weihnachtsmarkt. Andere warten auf die Geschenke, auf die Zeit mit der Familie. Ich persönlich warte auf die Ruhe, ich freue mich auf die Tage, an denen das ganze Land wie so verschluckt wird. Gefühlt, das ganze Land taucht ab. Mein Sohn Eli wartet hierauf auf einen Hubschrauber. Genau auf diesen Hubschrauber. Wir waren dieses Jahr an einem denkbar ungünstigen, warmen und sehr freien Tag für alle Menschen, nämlich am 2., 3. Oktober im Playmobilland bei Nürnberg. Wir sind dahin mit tausenden anderen Menschen und wir sind durchs Playmobilland durch, hatten eine mega gute Zeit, hatten sehr viel Spaß und dann im Playmobilland, ich weiß nicht, wer war von euch schon mal, gibt es eine riesige Halle. Und da gibt's alles Playmobil, das man sich vorstellen kann. Und es gab eine Polizeiecke, da kommt dieser Hubschrauber her. Und dieser Hubschrauber, er war das heiß umkämpfte Ding aller Jungs. Wir haben eine Dreiviertelstunde gewartet, dass der Eli mit diesem Hubschrauber spielen kann. Und er hat's geliebt. Er hat ihn ausprobiert, er ist mit ihm geflogen. Und wir laufen an dem Tag abends durch den Laden. Du musst natürlich beim Playmobilladen, wenn du rausgehst, durch den großen Playmobilladen. Und ich komme aus einer Playmobilfamilie, die Clara, meine Schwester, war auch dabei. Wir laufen durch, kriegen große Augen, wir sehen diesen Hubschrauber. Und ich war so stolz auf mein Kind. Er hat nicht geschrien, er hat nicht gebettelt, er hat noch nicht mal gefragt. Er hat gesagt, wow, dieser Hubschrauber ist so cool. Den wünsche ich mir zu Weihnachten. Und seitdem haben wir dieses Playmobil-Heft zu Hause und wir haben diesen Hubschrauber und er wartet darauf. Er wartet darauf, endlich diesen Hubschrauber in den Händen zu halten. Er freut sich. Er erwartet dieses Ereignis, dieser Hubschrauber. Er weiß, wie schwer er ist. Er weiß, wie er sich anfühlt. Er kennt dieses Ding und er freut sich drauf. Im Advent denken wir als Gemeinde, wir als Christen an die Ankunft Gottes auf sein Kommen hier auf die Erde. Wir denken an die Liebe, die uns zuteil wurde. Wir denken vielleicht auch an die Aufopferung, aber das lassen wir eher dem Karfreitag zukommen. Also dieses Jesus kommt auf die Welt, das ist für uns nicht in der ersten Verbindung sehr aufopferungsvoll, aber ist es. Wir denken dran, dass Großes Gott klein wird. Wir denken an das Kind in der Krippe, der König, der geboren wird, der Friedefürst. Und wir denken, jeder von uns, wir denken an die Vergangenheit. Wir denken an das Weihnachtsfest, das war. Wir denken an unsere Kindheit oft. Wir denken an unsere Traditionen. Wie haben wir es früher gemacht? Wie wollen wir es jetzt machen? Was war letztes Jahr gut? Raclette zu spät am Abend, lag mir schwer im Magen. Sollen wir 2 Stunden vorher essen? Und so weiter. Und manchmal in dieser Adventszeit, wenn wir uns ganz arg anstrengen und uns das ganz bewusst machen, dann denken wir auch an die Zukunft. Wir denken an das Kommen von Jesus. Weihnachten, Advent ist das Fest der Erwartungen. Nach 400 Jahren müsst ihr euch vorstellen, nach 400 Jahren Stille, nach 400 Jahren, in denen Gott nichts gesagt hat zum Volk Israel, da kommen ganz leise die Vorboten. Die Schwangerschaften von Elisabeth und Maria. Der Engel, der Stern, die Hirten, die drei Weisen Herodes, Welche Erwartungen hatten Sie wohl auf dieses Ereignis? Waren Sie bereit für was Neues? Hatten Sie Lust auf Revolution, auf Umbruch, auf Freiheit? Waren Sie überfordert? Waren Sie geschockt? Welche Erwartungen hast du an das Kommen Gottes? Welche Erwartungen hast du an die Ankunft Gottes dieses Jahr? Wenn du dran denkst, an sein Wirken auf der Erde. Wenn du dir vorstellst, der Schöpfer der Welt, du kennst ihn und ganz ohne Vorwissen, dass er schon mal da war und dass er noch mal kommen wird, all das. Also du bist Jude zur Zeit kurz vor Jesu Geburt. Einfach der Messias kommt, du weißt, der Messias kommt. Gott wird Mensch. Was erwartest du? Auf was freust du dich? Was wäre deiner Meinung nach dran? Jetzt, wo du hier sitzt, heute Morgen, und du denkst, Jesus kommt, was ist dran? Dass er das Leid beendet vielleicht. Vielleicht fällt es Leuten ein, dass er aufräumt, Gerechtigkeit bringt, Gericht bringt, dass er Licht bringt, dass er Hoffnung bringt vielleicht oder Gnade. Es gibt einen Menschen, der hat Erwartungen an Gott, von dem, was Gott bringt und es bringt ihn dazu, suizidal zu werden. Er möchte gerne sterben. Zweimal. Es bringt ihn dazu, auf ein Schiff zu fliehen und ans bekannte Ende der Welt, nach Tarsis, zu fliehen. Dieser Mann heißt Jona. Wir hatten letzte Woche schon die ersten zwei Kapitel von Jona. Und wir haben uns angeschaut, wie Jona von Gott flieht und sich zu ihm hinwendet in einem Gebet. Man merkt eine Spannung in diesem Mann. Er wird vom Fisch verschluckt, er wird vom Fisch wieder herausgegeben und man konnte sehen, wie es Verbindungen hat zur Auferstehung, zum Tod und zur Auferstehung und zur Taufe. Und wir wollen jetzt weitermachen mit Jona und den nächsten zwei Kapiteln. Und Jona ist ein bewertenswerter Prophet. Er ist unfassbar effektiv und unfassbar effizient. Wir starten in den Text heute Morgen, Jona 3. Der Punkt, der allererste Punkt ist Erwartung der Ahnungslosen. Welche Erwartung auf Gottes Ankunft in ihrer Stadt hatten die, die keine Ahnung hatten? Wir wollen uns zwei Perspektiven anschauen, einmal die Ahnungslosen, einmal die von Jona und dann können wir uns raussuchen, was wir gut finden. Warum nenne ich sie die Ahnungslosen? In Jona 4, Vers 11, ganz am Ende, steht, Ninive hat 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können. Sagt Gott über diese Leute. Die haben keine Ahnung, die haben keine moralischen Kompass, die wissen nicht, was gut und böse ist. Und zu diesen wird Jona geschickt. Wir lesen los in Jona 3, Vers 1. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Also er hat es ihm schon mal gesagt, aber er sagt es ihm jetzt nochmal. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war so eine große Stadt vor Gott, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte, jetzt warum er so effektiv und effizient ist, nur folgenden Satz, Klammer auf, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden, Ausrufezeichen, Ende. Was passiert? Was wäre hier passiert, wenn jemand hier reinkommt in unsere Stadt, sich auf den Marktplatz stellt und sagt, Ludwigsburg wird in 40 Tagen zerstört. Ciao. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Das ist eine Reaktion auf eine Predigt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Worten. Das würde ich mir wünschen. Ich komme hier hoch, 7 Worte, wow, Veränderung. Nein, es braucht viele Worte. Wer weiß, sagt der König, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Jona folgt also seinem Auftrag. Endlich. Nach dieser ganzen Odyssee, wortwörtlich über das Schiff, in den Wal, rausgespuckt, läuft er nach Ninive. Was hat er wohl gedacht? Ich habe zuerst gedacht, vielleicht denkt er, Gott und ich sind jetzt wieder zusammen, wir sind eng, wir sind gemeinsam unterwegs, wir haben dieses Ziel. Und dann habe ich kurz gedacht, vielleicht denkt er auch, dann gehe ich halt. Wenn ich noch nicht mal im Meer sterben kann, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Dann gehe ich halt. Und ich habe es letzte Woche schon erzählt, ich sage es nochmal, Ninive war die Hauptstadt der Assyrer. Das waren die absoluten Feinde. Sie haben später das Nordreich eingenommen. Das Nordreich von Israel, kamen die Assyrer, haben es eingenommen. Das ist wie wenn Gott heute zu einem Israeli sagt, geh nach Teheran. Zu einem Ukrainer sagt, geh nach Moskau. Und es ist die kürzeste Predigt. Die größte Auswirkung. Kürzeste Predigt, größte Auswirkung. Und vielleicht kennst du das. Nachdem ich den Jona ein bisschen studiert habe, glaube ich eher, er geht ein bisschen trotzig. Vielleicht kennst du das, dass jemand dich bittet, er möchte was von dir und du machst ganz, ganz absichtlich das absolute Minimum. Bitte geh einkaufen. Dann gehst du, ja, ich gehe einkaufen, aber im Pfand hat sie nichts gesagt, den lasse ich da. So, gerade selber schuld, wenn sie so zu mir ist. Oder bring bitte den Müll runter. Ja, okay, ich bring den Müll runter, aber die Mülltüte, die mache ich nicht rein. So wirkt es ein bisschen für mich, so ein bisschen trotzig. Da kommt einer und macht das absolute Minimum. Er hört einfach auf. Was hätte er sich ins Zeug legen können? Was hätte er tun können? Vielleicht Wunder vollbringen, wie alle anderen Propheten. Aber diese Predigt, sie fühlt sich an wie das absolute Minimum. Und das Volk reagiert groß. Es kehrt um. Und das wird sichtbar am König. Da steht, als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron, legte seine königlichen Gewänder ab, er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass bekannt geben. Ich habe es euch ein bisschen so dargestellt, wie die Theologen das ganz gern machen, weil in diesen Sätzen, wo man ganz schnell drüber liest, das ist Buße und Umkehr in der Nussschale. Da ist alles drin. Wir haben der König von Ninive, die Botschaft hörte. Er hört und erkennt. Er ist getroffen. Er glaubt. Was passiert als nächstes? Er steht auf und verlässt den Thron. Passend dazu setzt er sich nachher in die Asche. Er steht einmal auf, macht Platz. Er sitzt nicht mehr auf seinem Platz. Er macht Platz für was anderes. Er legte seinen königlichen Gewänder ab. Das, was ihn als König und als Herren zu erkennen gibt, legt er ab. Und was tut er? Er kleidet sich in einen Sack. Er kleidet sich in etwas, wo er sagt, ich kehre um. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin nicht mehr der Chef. Ich bin nicht der Klügste. Ich bin nicht unantastbar. Buße in a nutshell. Er kleidet sich in einen Satz und er setzt sich in Asche. Es gibt einen neuen Platz für den König. Und ließen die führenden Männer folgenden Erlass. Er tut etwas. Von Hören wird's zu tun. Von Aufstehen von dem Thron setzt er sich in die Asche. Von königliche Gewänder ausziehen, zieht er seine neue Kleidung an. Wir lesen so oft so schnell darüber, aber wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, sehen wir, dieser König, er macht allein durch Anziehen, Ausziehen für alle sichtbar, für ihn sichtbar, ich kehre um. Ich handle. Ich bin aktiv. Und es zeigt eine Hoffnung, eine Erwartung der Bewohner Ninives. Sie haben eine Hoffnung, auf das ihr Zeichen etwas bringt. Auf das ihr Zeichen ihre Umkehr Gott umstimmt. Ich fand es wahnsinnig schön zu sehen, wie Gott 7 Wörter braucht im Deutschen und was alles passiert in diesem Menschen. Wie er es sichtbar macht. Wie er nicht nur hört, es ist keine innerliche Handlung und sagt, ja, aber hier bin ich. Nein, ich trete weg vom Thron. Und wenn du das noch nicht gemacht hast in deinem Leben, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu gehen. Es ist es wert, Gott auf dem Thron. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein bisschen theologischen Tiefgang. Wir machen wirklich nur ganz, ganz kurz. Ich habe so eine Freude an diesem Jona und bin selbst erst am Anfang. Ich glaube, es wird wirklich ein Gewinn für uns. Aber wir stoßen in diesem Text auf ein Problem und ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Und zwar, als Jona sagt, oh, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Wir lesen es oft drüber. Das Problem ist, oder die Herausforderung für uns, wir füllen es mit Bibelwissen auf, das wir haben von anderen Propheten, aber was steht da nicht? Da steht nichts von Buße und Umkehr. Und was passiert nicht? Ninive wird nicht zerstört. Also entweder, also ich fange anders an, wenn es wirklich Gottes Botschaft war, wenn wirklich das Gottes Botschaft war, was Jona da gesagt hat, ist sie entweder absichtlich falsch, also Gott sagt nicht das Richtige, nicht das, was passiert wird, oder es hat sich nicht erfüllt und man könnte nicht darauf vertrauen, dass Gott das, was er sagt, auch erfüllt. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal bewusst wurde, als ihr diesen Text gelesen habt. Und es gibt Ansätze in der Literatur, die das erklären und ich bin auf was Spannendes gestoßen. Ich finde es wirklich, wirklich richtig gut. Also wir haben 4 Ansätze, wie wir dieses Problem angehen können. Erstens, Ansatz 1, Jona hat genau das so gesagt, wie Gott es wollte und gedacht hat. Aber alle, inklusive wir, Gott, Jona, die Menschen in Ninive, alle wussten, dass es eine bedingte Drohung ist. Also, die Stadt wird zerstört werden und im Subtext, was keiner sagt, aber alle denken, außer ich kehre um. Da gibt es ein Problem. Es steht da nicht. Das ist ein Problem. Wir füllen was ein, was da nicht steht. Und normalerweise, wenn Propheten das sagen, dann sagen sie immer, kehrt um. Normal finden wir in der Bibel genau das. Auch der König, wenn man sich die Reaktion des Königs anschaut, dann sagt er und sieht er deutlich, das ist eigentlich unumkehrbar. Eigentlich wird diese Stadt zugrunde gerichtet. Vielleicht, sagt er, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Ansatz 2 ist, Jona sagt genau das, was Gott wollte, aber Jona wusste, dass es falsch war. Jona sagt genau das, was Gott wollte, aber er wusste, dass es falsch war und Gott nutzt die Drohung für einen höheren Zweck. Er sagt das Falsche, damit sie sich bekehren. Der Zweck heiligt die Mittel. Was ist da das Problem? Es macht aus Jona einen falschen Propheten. Er sagt wissentlich, prophezeit wissentlich was Falsches. Und Gott ist listig. Er stellt Gott als einen listigen Gott dar, der uns reintrickst. Darin, dass er droht, um uns zur Reue zu bekehren. Auch das finde ich nicht einen ganz gelungenen Ansatz. Der dritte Ansatz ist, Jona sagt nicht das, was Gott will, sondern er ändert und verkürzt die Botschaft für seine eigenen Zwecke. Anstatt der wahren Botschaft des Heils lässt er den Teil weg. Er lässt weg, dass es um Reue und Umkehr geht. Und er übermittelt es lieber als Gericht. Wenn wir nachher sehen, wie Jona über die Menschen in Ninive spricht und wie es ihn ärgert, dass sie nicht sterben, da merkt man, irgendwas ist da im Argen. Das zeigt Jona schon als sehr rebellischen Typ, der Gottes Wort verzerrt. Das wäre schon ein bisschen stimmiger. Und jetzt gibt es einen Ansatz, den ich in einem Kommentar gefunden habe und den finde ich richtig gut. Jona sagt genau das, was Gott wollte. Gott sagt zu Jona, Jona sagt, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Und Jona geht hin und sagt, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Der Teil passt. Aber Gott zeigt Jona und uns, wie vielschichtig er ist. Man kann das nämlich übersetzen mit, und es wird so übersetzt mit, wird zerstört werden. Das gleiche Wort im Hebräischen finden wir bei Sodom und Gomorra, die wurden wirklich zerstört. Das gleiche Wort finden wir aber auch für Umkehr, für Transformieren, für Umwandeln. Die Buße des Königs. Man könnte also auch lesen und Gott könnte auch gemeint haben, indem er das gleiche Wort sagt. Ninive wird in 40 Tagen komplett transformiert. Ninive wird in 40 Tagen komplett umgewandelt. Und wir sehen das. Alles, jedes Tier, jeder Mensch, sie verändern sich. Indem eine potenzielle doppelte Bedeutung da ist, kann Gott dem Wort des Propheten treu sein. Das, was Jona sagt, so ausspricht, ist für uns schwer im Deutschen, aber zerstören bedeutet auch umwandeln. Und gleichzeitig kann er die Menschen verschonen. Ich finde es eine wahnsinnig schöne Antwort auf diese Frage. Und ich weiß, Jona ist, kennen viele von euch, aber das kannte ich noch nicht. Und ich finde es schön, dass Gott wahrhaftig bleibt und ehrlich bleibt, aber auch sein Wesen nicht unterschlägt oder nichts Listiges drin ist. Nächster Punkt. Die Erwartungen des Eingeweihten. Die Erwartungen des Jona. Die Erwartung des Jona, was passieren wird, sie war getrübt von seinen eigenen Wünschen. Je mehr man sich in dieses Buch vertieft, je mehr man merkt, wie Jona drauf ist und wie seine und die Ansichten Gottes über die Menschen in Ninive auseinandergehen, da merkt man, der hat eine eigene Agenda. Der hat einen eigenen Plan und er predigt ihnen die Zerstörung. Und Gott bedauert die angesagte Zerstörung. Und ich habe mich gefragt, wie oft meine Erwartungen an das Tun und Wirken Gottes getrübt werden von meinen Wünschen. Wie oft denke ich, Gott, du solltest jetzt da wirken, weil es mir dient, weil es mein Wunsch ist, weil es mein Verlangen ist. Wie oft bete ich um Gottes Wirken, um vielleicht meinen Wünschen mehr Kraft zu verleihen? Wie oft hoffe ich auf ein Eingreifen Gottes, damit ich nicht als Verlierer dastehe? Wie oft erwarte ich Gottes Handeln, damit mein Wille durchgesetzt wird? Und wenn ich mir anschaue, wie Jona damit lebt, dass Gott es anders macht, was die Früchte sind, dass das auseinandergeht, dass meine Wünsche nicht Gottes Wünsche sind, dass Jonas Wünsche nicht Gottes Wünsche sind, dass es nicht auseinanderklafft. Wo endet Jona? Jona 4. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn: Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mache nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Gott schenkt 120.000 Menschen ihr Leben und sagt, ich verschone sie, ich werde Gnade bringen. Und der Typ jammert. Das passiert, wenn wir unsere Erwartungen über Gottes Wille stülpen, über sein Ding stülpen. Wir schauen uns an und denken, was machst du? Was ist los? Ich bin erstaunt über diesen Jona, dass er sagt, ach, 120.000, weg mit ihnen! Dass er sich nicht freuen kann an der Gnade, an der Barmherzigkeit. Das sind die Früchte, die sein Blickwinkel bringt. Und ich frage mich, will ich das? Er will lieber sterben, anstatt zu sehen, was Gott mit diesen Menschen macht. Er setzt sich krummlig vor die Stadt und schaut zu. Welche Erwartung hast du an Gott und sein Kommen und sein Wirken? Wenn wir uns fragen, manchmal, warum werden unsere Gebete nicht erhört? In meinem Leben kann ich sagen, das ist eine potenzielle Spur. Weil ich für was bete, weil ich mir was wünsche, das nicht in Gottes Wunsch passt. Und dann sitze ich vor der Stadt, baue mir eine Laubhütte und krummel und denk mir, was machen die da unten? In einem Kommentar habe ich gelesen, wir müssen uns im Klaren darüber sein, was Jona falsch versteht. Es ist nicht, dass wir uns keine Gerechtigkeit wünschen dürfen. Es ist eine gute Nachricht, dass die Unterdrücker gestürzt werden, die Terroristen gefangen werden, die Folterer vor Gericht stehen. Und das wird kommen. Auch das ist eine Zusage Gottes. Aber die große Gefahr besteht darin, dass wir uns rechtfertigen und dass wir uns selbst als selbstgerecht und die Unterdrückten identifizieren und uns selbst und anders. Die Gefahr besteht darin, dass wir uns darüber freuen, dass die Unterdrückten fertig gemacht werden und wir uns selbst als die Unterdrückten identifizieren. Und mit dieser Selbstgerechtigkeit, dass wir die Opfer sind, dass wir die Armen sind, in unserer Vorstellung wird Gott zur Waffe, in unserer Kampagne. Unser Wunsch, unsere Feinde zu zerstören, und Gott wird nur das Instrument dazu. Der rechtschaffende Richter, der jetzt meine Feinde wegbläst. Aber das biblische Thema, das sich durchzieht, Buße, für die Bösen. Bedeutet, dass Gott eher Feinde rettet, als sie zu zerstören. Gott rettet lieber Feinde seines Volkes, als sie zu zerstören. Und das hat eine Bedeutung für uns und unser Leben. Es schafft eine Berufung für uns. Wir sind Vehikel Gottes. Wir sind der Wagen Gottes. Wir tragen seine Botschaft voran. Unsere Feinde müssen nicht für immer Gottes Feinde sein. Gott rettet lieber, als dass er zerstört. Und es geht bei Reue Gottes nicht darum, dass er sein Wesen ändert. Es ist die Erfüllung seiner Absicht. Er möchte die Bösen retten, so wie er uns gerettet hat. Wir glauben an einen unveränderlichen Gott. Und wir freuen uns, dass er unveränderlich ist und dass er Gnade ist. Und dass er gerecht ist. Und wir nehmen das so gerne in Anspruch, oder? Danke, Jesus, dass du gnädig bist. Heute habe ich missgebaut, danke, dass du gnädig bist. Aber wenn es bei den anderen ist, da freuen wir uns aufs Gericht. Da freuen wir uns auf das Aufräumen Gottes. Was also tun? Wie erwarten wir? Wenn ich die Früchte Jonas sehe und die Früchte der Bewohner Ninives, dann dreimal lieber wie die Bewohner Ninives. Aber Gott macht Jona etwas deutlich. Und das lesen wir in Jona 4 ab Vers 5. Da ging Jona an den Ortsrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte. Allein dieses Bild der Laubhütte ist ewig groß. Aber unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen. Und dann ließ Gott einen Wurm kommen, ich fasse es zusammen, und der fraß den Busch. Und Jona regt sich auf darüber, dass der Busch wieder tot ist, dass die Sonne ihm auf den Kopf strahlt und er sagt, wieder töte mich, lieber will ich sterben. Und Gott sagt, ich habe den Busch geschenkt über eine Nacht, ich habe den Busch wieder weggenommen und du hast den Busch geliebt und bist so traurig drüber und so zornig, dass du sterben willst. Was glaubst du, wie es mir mit den Leuten geht, die ich da unten geschaffen habe? In Ninive, die ich liebe, für die ich alles getan habe. Und Jona, ja, da wird was deutlich. Und Jona sagt schon davor, er sagt, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich zu Hause aufbrach, deshalb bin ich weg. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. In 2. Mose 34 stellt Gott sich vor. Und damit schließe ich. Gott stellt sich vor, als er die 10 Gebote gibt. Und der Herr ging vor seinem, also Moses Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe. Gott stellt sich selbst vor. Jahwe, Jahwe. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an der Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, ab keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder an der 3. und 4. Generation. Gott stellt sich vor als gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und reich an Treue. Du hast Erwartungen, du möchtest begründete Erwartungen an Gott haben, dann kenne sein Wesen. Sein Versprechen. Welches Bild habe ich von Gott? Wie ist es? Unsere Erwartungen und Erfüllungen an Gott sind dann gut begründet, wenn sie im Wesen Gottes begründet sind. Wenn sie in der Bibel begründet sind. Wenn mein Wille und meine Erwartung an Gott sich gleicht mit dem Willen Gottes. Und das bringt uns zurück zum Hubschrauber. Elis Erwartungen an diesen Hubschrauber, er hat gekostet. Er war da und hat das Ding ausprobiert. Er hat es geschmeckt. Hoffentlich nicht. Er hat ihn gefühlt. Er weiß, wie groß er ist. Er weiß, wie schwer er ist. Er weiß, welche Farbe es ist. Weiß er alles? Nee. Er kennt die Zusatzteile nicht, die irgendwo in diesem riesen Raum rumlagen. Und vielleicht gibt es Sachen, wenn er es vielleicht zu Weihnachten kriegt, die ihn irritieren werden und täuschen werden. Aber er weiß, was kommen wird. Er hat eine Vorstellung von dem. Begründete Erwartung an Gott kommt aus Begegnung mit Gott. Jona, er hat gewusst und doch nicht gewusst, was es bedeutet, Gottes Willen zu tun und Gottes Wesen zu kennen. Ich würde gern wissen, wie Jonas Gebetsleben war. Die Geschichte endet auch super abrupt. Man weiß gar nicht, wer das mal gelesen hat, es hört einfach auf. Man weiß gar nicht, was mit dem Kerl passiert ist. Aber mich würde es interessieren, wie Jona zu Gott stand. Und ich möchte zum Abschluss beten. Und ihr dürft gerne aufstehen dazu. Jesus, führ du uns rein in die Begegnung mit dir. In das Kennenlernen mit dir, in das Tasten und Erleben und Wissen, was uns erwartet. Lass uns den Geschmack deiner Gnade so deutlich schmecken, dass wir wissen, Gnade kommt auf uns zu. Gnade kommt auf diese Welt. Barmherzigkeit kommt auf diese Welt. Jesus, darum bete ich, dass wir Begegnung haben mit dir, Tag ein, Tag aus. Durch dein Wort. Gott, durch dein Wort, das du gesprochen hast. Jesus, werde greifbar, werde spürbar, werde hörbar in unserem Leben, dass wir erwarten dürfen und mit dir in einer Linie sein dürfen von dem, was du möchtest auf dieser Welt. Darum bete ich für diesen Advent, für diese Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.